So, guten Morgen. Irgendwie hat doch Gott mit jedem von uns eine eigene Geschichte, oder? Gott führt uns auf unterschiedlichen Pfaden, aber er führt uns. Irgendwie versucht er uns zu sich hinzulocken, in seine Nähe zu führen. Aber ich würde trotzdem auch heute hier nicht stehen, wenn ich im Laufe meines Lebens immer wieder Leute den Mut gehabt hätten, den Mund aufzumachen und einfach zu erzählen, wie sie Gott erleben. Oder einfach auch nur einfach so auf ihn hinzuzeigen. Und eines dieser Beispiele war zum Beispiel in meiner Jugendzeit mein Jugendgruppenleiter. Also ich bin eigentlich in einer Freikirche aufgewachsen. Ich war als Kind in der Tulpengasse, als Jugendlicher in der Gagran und dann also in Floresdorf und in der Gagran wurde ich dann erwachsen, geheiratet. Und in der Zeit als Jugendlicher in Floresdorf damals, da war auch für mich die Frage, okay, ich weiß so viel über Gott, aber glaube ich jetzt wirklich an Gott? Weil auch ich musste mich irgendwie entscheiden, was ich jetzt glaube, welchen Weg ich jetzt einschlagen will. Und ich kann mich erinnern, da gab es so einen richtig tollen gemeinsamen Gottesdienst irgendwo in Wien. Und da hat ein Chor gesungen, es war so eine tolle Stimmung. Und in der ganzen Stimmung habe ich gedacht, ja Gott, ich will dir nachfolgen. Und ein paar Wochen später war dann so eine Fernsehserie im Fernsehen, wo das ganze Welt, das ganze Universum, die ganze Schöpfung eigentlich wissenschaftlich ohne Schöpfer erklärt wurde. Und da haben wir gedacht, naja, aber dumm will ich auch nicht sein. Vielleicht gibt es ja gar keinen Gott. Ja? Und habe gedacht, na also, okay, dann ich entscheide mich einmal, es gibt einfach keinen Gott. Punkt. So, ich lebe es so. Ich weiß nicht, inkonsequent, weil ich ging immer noch in die Gemeinde, immer noch in die Jugendgruppe. Aber ich lebe sowas mit dieser Entscheidung im Kopf so, ich glaube mal, es gibt keinen Gott. Und dann war da dieser Jugendgruppenleiter, ein gewisser Erich Röhrer und Romana, seine Frau, der bei jeder kleinsten Gelegenheit immer wieder gesagt hat, ohne Gott hätte ich das nicht geschafft. Und ich habe mir so gedacht, was, warum sagt er das dauernd? Das ist doch so ein Blödsinn. Ja, natürlich hätte er es ohne Gott auch geschafft. Ja, ich sah, wie toll er da Sachen machte, Sachen organisierte, Sachen tat. Aber er hat es immer wieder gesagt, ohne Gott hätte ich das nicht geschafft. So in Nebensätzen. Ich habe mich so geärgert darüber. Ja. Aber irgendwann, wie er das wieder gesagt hat, ohne Gott hätte ich das nicht geschafft, habe ich gedacht, also wenn dieser coole Mann Gott braucht, dann brauche ich ihn auch. Und das hat mich dazu bewogen, dann doch meine Entscheidung zu revidieren und zu sagen, okay, nein, ich glaube doch, dass es Gott gibt und ich möchte diesem Gott nachfolgen. Ja. Und was ich da erlebt habe, war sowas von überwältigend. Also allein durch diesen einen Schritt hat sich mein Leben schon fast 180 Grad gewendet. Ja. Ich habe einen Frieden gespürt. Plötzlich waren viele Sorgen, die ich hatte, wie weg. Es war ein völlig neuer Start. Ja. Weil irgendeiner so hartnäckig war und immer wieder den Mut gehabt hat, einfach auch zuzugeben. Ohne Gott hätte ich das nicht geschafft. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr auch vielleicht solche Geschichten habt, ja, wo andere Leute den Mut hatten, den Mund aufzumachen. Ja. Wir sind mittendrin gerade in einer ganz spannenden Predigtserie über die Apostelgeschichte. Und dieser Lukas ist ein brillanter Erzähler. Denn durch die Art, wie er von den Ereignissen damals berichtet, durch den Aufbau des Buches und die Auswahl der Texte, was er alles erzählt und was er nicht erzählt und was damals passiert ist, dann nimmt er uns richtig mit hinein in das damalige Geschehen. Er nimmt uns so richtig mit hinein, wie der Heilige Geist über die Jünger kam, wie sie seine Kraft erlebt haben und wie sie mutig und unerschrocken Zeugen für Jesus waren. Und wir befinden uns kurz vom Ende von Kapitel 4. Und wie ihr die letzten Wochen sicher schon bemerkt habt, weil jeder Prediger am Beginn immer die gleichen Sachen wiederholt von vorher, alles, was in Kapitel 3 und 4 erzählt wird, ist eigentlich eine durchgehende Geschichte. Es beginnt mit der Heilung des Gelähmten, gefolgt von Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat. Und unser heutiger Text bildet eigentlich den Abschluss. Aber Lukas erzählt uns diese wahren Begebenheiten nicht irgendwie, er erzählt es wie ein Meister, wie ein absoluter Profi. Und irgendwie muss ich bei ihm ein bisschen so an Steven Spielberg denken, so wie er manchmal seine Filme aufzieht. Ja. Viele Filme von Steven Spielberg beginnen so, dass man eigentlich so eine Kameraeinstellung hat, wo man meistens aus der Perspektive eines Kindes oder so eine Szene erlebst und dann plötzlich ändert sich die Perspektive und da sind wir sozusagen. Ja. Und so ähnlich macht das auch Lukas. Während er diese wahre Begebenheit berichtet, wechselt er nämlich permanent die Perspektive und erzählt sie aus unterschiedlichen Blickwinkeln und ladet uns quasi ein, in diese Blickwinkel mit einzutauchen und diese Begebenheit aus deren Blickwinkel auch zu betrachten und hineinzudenken. Am Beginn von Kapitel 3 befinden wir uns nach dem großen Pfingstfest, wo eigentlich genau das passiert ist, was Jesus gesagt hat, gell? Der Heilige Geist wird über euch kommen, genau das ist da zu Pfingsten passiert. Und dann nimmt er uns mit, was danach weiter passiert ist. Und Lukas nimmt uns so richtig hinein in die Szene, wir befinden uns in Jerusalem am Tempelberg, die Kamera schwenkt herein und bleibt bei einer Person hängen, die normalerweise eher ausgeblendet wird. Ein gelähmter Bettler am Tempeleingang. Und wir sehen kurz die Welt aus seinen Augen, wie er da sitzt und die Leute in den Tempel kommen und er sie um Geld bittet. Und dann bemerkst du diese beiden Männer, die ihn dann so aufmerksam anschauen. Normalerweise ist er aber für alle unsichtbar. Er muss sich Aufmerksam machen, aber nein, die schauen ihn an und so spricht er sie auch an und fragt nach einer Spende. Und dann sagt der eine, das war der Petrus mit dem Johannes, ich habe kein Geld für dich, aber ich habe was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Und Petrus zieht dann am Arm hoch, ups, und tatsächlich, er kann gehen. Wow, was für ein unglaubliches Wunder. Ein Leben lang gelähmt, ein Leben lang keine Kraft in den Beinen, ein Leben lang auf die Hilfe anderer angewiesen. Doch dann wirst du auf einmal gesehen, bekommst ein unerwartetes Geschenk, ein Fremder streckt dir die Hand entgegen, du ergreifst sie, die Hand zieht dich hoch und in diesem Moment verändert sich alles. Auf einmal hast du festen Stand, wagst einen vorsichtigen Schritt, einen zweiten, du gehst, du laufst, du hüpfst, du springst und du lobst und preist Gott, weil er dir dieses Wunder geschenkt hat. Genau so schaut es aus, wenn die Kraft des Heiligen Geistes in Aktion tritt. Und Menschen die rettende Hand im Vertrauen festhalten. Die Kamera schwenkt weiter. Und wir sehen nun die ganzen anderen Leute, die da auch gerade im Tempel unterwegs sind, im Tempelgelände unterwegs sind. Und die Menschen erkennen den Bettler. Jahrzehntelang ist er da am Tor gesessen. Also 40 Jahre war der gelähmt. Und jetzt springt er da herum. Ist das wirklich der gleiche? Alle stehen da mit offenem Mund und dann ergreift Petrus das Wort und wir erleben aus ihrer Perspektive die Rede von Petrus. Und Petrus macht ihnen klar, dass Gott hier gerade ein Wunder gemacht hat, um Jesus zu verherrlichen. Er erzählt, dass Jesus der Messias ist, dass er von den Toten auferstanden ist und ruft die Menschen auf, sich Gott zuzuwenden. Irgendwie die ganzen Menschen schauen auf Petrus und Johannes. Aber Petrus, er lenkt den Blick weg und zeigt auf Gott. Der war das. Er lenkt den Blick weg auf Gott und auf Jesus, auf die wahren Akteure. Und dann schwenkt wieder die Kamera herum und fokussiert auf eine ganz spezielle Gruppe von Zuschauern. Die obersten Priester, der Hauptmann, der Tempelwache, die Sadduzäer und die waren überhaupt nicht amused über das, was da gerade abgeht. Petrus und Johannes werden verhaftet und landen im Gefängnis und am nächsten Tag werden sie vor den Hohen Rat zitiert, hingestellt und wird über sie verhandelt. Und das ist die Stelle, die wir letzten Sonntag gehört haben. Und Lukas erzählt uns das Ganze auch wieder ganz eindrücklich aus der Perspektive des Hohen Rates. Es ist fast so, wie wenn man die Protokolle der Protokollisten, der Sitzung, der Sitzungsprotokolle lesen würde. Wie sie die beiden Männer da befragen. Und Petrus wieder die Gelegenheit bekommt und auch ergreift, ganz klar Jesus zu bezeugen. Und dann wird der Hohe Rat darauf reagiert. Und wenn man sich den Bericht so liest, ich kann mir das echt vorstellen, wie das da abgelaufen ist. Ja. Petrus, Johannes und der Gelähmte da in der Mitte, so im Halbkreis rundherum, der ganze Hohe Rat, die ganzen Promis, die ganzen Mächtigen. Und sie stehen da. Sie können dieses Wunder nicht abstreiten. Sie haben alle gesehen und alle kennen diesen Mann. Alle wussten, dass der jahrzehntelang gelähmt war, dass das nicht gespielt ist, dass das kein Fake ist. Alle sehen und können nicht bestreiten, dass das ein Wunder war. Und da stehen sie jetzt, erstaunt, sprachlos. Ein bisschen wie ein Déjà-vu. Ein paar Wochen vorher noch ist Jesus da gestanden, genau in der gleichen Setting. Im gleichen Setting stand Jesus da. Und sie haben ihn gekreuzigt. Sie haben das Grab bewachen lassen, um auf Nummer sicher zu gehen. Und jetzt stehen da wieder zwei Männer, die sagen, Jesus lebt. Und ein Wunder, das man nicht leugnen kann, auf Jesus hin. Und eigentlich sollten die beiden Männer eingeschüchtert sein, wie wir letzte Woche gehört haben. Eigentlich sind es einfache Menschen, Fischer aus Galiläa, die sich nicht so ausdrücken sollten, wie sie es tun. Aber sie stehen da in ihrer Mitte, überzeugt, mutig, unerschrocken, und sie zeigen auf Jesus. Der war's. Wie wird sich jetzt der Hohe Rat verhalten? Ja? Werden sie zugeben, dass sie damals bei Jesus einen Fehler gemacht haben? Das wäre eigentlich die Gelegenheit gewesen. Jetzt einfach sagen, okay, wir haben uns überzeugt, wir haben einen Fehler gemacht. Und sie wären die Stars gewesen, das Volk hätte sie gefeiert. Ja? Sie hätten eigentlich nichts verlieren können, außer... Ja. Aber leider nein, wir kennen die Geschichte. Und sie würden Johannes und Petrus gerne loswerden, mundtot machen. Aber sie können nicht. Sie können nicht, weil alle Einwohner Jerusalems Gott preisen wegen dem Wunder. Also versuchen sie, die beiden einzuschüchtern, bedrohen sie und lassen sie wieder frei. Da kommen wir zum heutigen Text. Denn letztes Mal schwingt die Kamera. Diesmal ist es ein Drohnenflug quer durch die Stadt. Und wir folgen Petrus und Johannes, nachdem sie wieder in die Freiheit entlassen werden. Und an der Stelle fällt mir eigentlich auf, dass Lukas uns das Ganze aus der Perspektive des Gelähmten erzählt hat, aus der Perspektive der Zuschauer erzählt hat und Hoher Rat erzählt hat. Aber er hat uns eigentlich nicht erzählt, wie das Ganze aus der Sicht von Petrus und Johannes eigentlich war. Aber ich glaube, man kann es uns ziemlich denken, weil aus Sicht von Petrus und Johannes, der Petrus hat da geredet vor der großen Versammlung und dann wurde er gleich im Anschluss verhaftet und inhaftiert. Ich glaube, vermutlich hatten sie keine Ahnung, welche Reaktion die Rede ausgelöst hat, dass sich inzwischen 2000 Leute neu noch dazu angeschlossen haben. Dass die ganze Stadt Gott lobt deswegen, das alles haben sie vermutlich gar nicht mitbekommen. Sie haben nur mitbekommen, wir haben geredet, jetzt sind wir verhaftet, jetzt sind wir vom Hohen Rat, genau wie Jesus damals. Ich glaube, sie mussten davon ausgehen, dass jetzt auch das Gleiche passiert wie damals bei Jesus, ja? Dass sie den Tag nicht überleben werden. Aber sie leben noch und sind wieder frei. Und jetzt? Sobald sie wieder frei waren, suchten Petrus und Johannes die anderen Gläubigen und erzählten ihnen, was die obersten Priester und Ältesten gesagt hatten. Und als sie es hörten, erhoben alle gemeinsam ihre Stimme und beteten: Allmächtiger Herr, Schöpfer des Himmels, der Erde und des Meeres und von allem, was darin lebt. Vor langer Zeit hast du durch den Heiligen Geist und durch den Mund unseres Vorfahren David, deines Dieners gesagt: Warum tobten die Völker vor Zorn? Warum schmiedeten sie vergebliche Pläne? Die Könige der Erde lehnten sich auf, die Herrscher der Welt verschworen sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Genau das ist hier in dieser Stadt geschehen. Denn Herodes Antipas, der Statthalter Pontius Pilatus und das Volk Israel haben sich gegen Jesus, deinen heiligen Knecht, den du gesalbt hast, verschworen. Alles, was sie taten, geschah nach deinem ewigen Willen und Plan. Und nun höre ihre Drohung, Herr, und gib deinen Jüngern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt Und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Wow. Und ich kann verstehen, dass die Erde gebebt hat. Aber wenn ich mir das so anschaue, dann denke ich mir, es hätte auch so vieles anderes in unserem Text jetzt hier eigentlich stehen können. Wisst ihr, Geister, sobald sie wieder frei waren, hätte auch stehen können, da packten Petrus und Johannes ihre Sachen und suchten sich einen schönen, bequemen Ort weit weg, wo es keine Probleme gibt. Wäre auch vollkommen naheliegend gewesen. Und selbst wenn sie hingingen, und als sie es hörten, erhoben alle gemeinsam ihre Stimme in einer großen Diskussion und sie schimpften über die Obrigkeit und jammerten und klagten und beschwerten sich bitterlich. Steht auch nicht da. Stattdessen lesen wir, dass sie gemeinsam ihre Stimme zu Gott erhoben und beteten. Ich habe das noch ganz selten erlebt, dass man bei Schwierigkeiten sofort das gemeinsame Gebet sucht. Aber ich habe schon oft erlebt, dass bei Schwierigkeiten heftig diskutiert wird und dass irgendjemand sagt, sollten wir nicht beten? Und dann wurde gebetet. Aber selbst bei diesem Gebet gäbe es jetzt eigentlich mehrere Varianten, was man beten könnte. Herr, bitte verschone uns und lass es uns gut gehen. Hätten sie auch beten können. Oder Herr, vernichte unsere Feinde. Hätten sie auch beten können. Aber stattdessen tun sie etwas ganz anderes. Stattdessen heben sie ihren Blick weg von den Problemen, weg von dem Gegenwind, weg von diesen Schwierigkeiten, hin zu einem großen Gott. Allmächtiger Herr, Schöpfer des Himmels und der Erde und des Meeres und von allem, was darin lebt. Irgendwie allein schon diese Anrede bringt alles in die richtige Perspektive. Der Hohe Rat tut so, als hätte er das Sagen. Und vermutlich glaubt er das auch. Aber in Wahrheit gibt es da noch jemand viel, viel Größeren. Sprechen wir diesen Beginn des Gebets mal kurz gemeinsam. Allmächtiger Herr, Schöpfer des Himmels, der Erde und des Meeres und von allem, was darin lebt. Das ist er. Das ist er. Und wie Sie diesen Blick zu ihm heben, erinnern Sie sich an eine sehr alte Aussage in den Psalmen, die sich eigentlich vor Ihren Augen erfüllt hat und immer noch erfüllt. Und das aktuelle Geschehen noch einmal ein bisschen mehr in die richtige Perspektive schiebt. Vor langer Zeit hast du durch den Heiligen Geist und durch den Mund unserer Vorfahren David, deines Dieners, gesagt, warum tobten die Völker vor Zorn? Warum schmieden sie vergebliche Pläne? Die Könige der Erde lehnten sich auf, die Herrscher der Welt verschworen sich gegen den Herrn und seine Gesalbten. Ein Zitat aus dem Psalmen. Und dann das Aha. Genau das ist hier in dieser Stadt geschehen. Denn Herodes Antipas, der Statthalter Pontius Pilatus und das Volk Israel haben sich gegen Jesus, deinen heiligen Knecht, den du gesalbt hast, verschworen. Und dann die Perspektive. Alles, was sie taten, geschah nach deinem ewigen Willen und Plan. Gott, du bist allmächtig. Du hast alles erschaffen. Und auch wenn es vielleicht nicht so ausschaut, aber du hast alles im Griff. Und dann formulieren sie gemeinsam eine Bitte. Und nun höre ihre Drohung. Herr, lass Feuer herabbringen auf sie, zerstöre sie, vernichte sie, mach Oh, doch nicht. Upsala, falsch rum. Was steht da? Und nun höre ihre Drohung, Herr, und gib deinen Dienern Mut. Wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden, sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Ich glaube, das Geheimnis, das große Geheimnis der ersten Gemeinde war nicht ihre großartige Organisation. Es war nicht ihren tollen, bewegelten Gottesdienste und auch nicht ihre attraktiven Mitglieder, obwohl diese Gemeinde damit mithalten könnte. Sondern es war die Tatsache, dass sie sich 100% Gott zur Verfügung stellten und so Gottes heilende Kraft durch sie in diese Welt hineinfließen konnte. Diese Menschen wussten sich zutiefst von Gott abhängig und sie vertrauten ihm. Sie haben nicht aus eigener Kraft gelebt, sondern aus Gottes Kraft. Haben nicht den eigenen Erfolg, den eigenen Vorteil gesucht, sondern immer Gottes Nähe gesucht. Sie waren nicht im eigenen Namen unterwegs, sondern in Gottes Namen unterwegs. Und nicht alleine, sondern eingebettet in eine Gemeinschaft. Und wenn sie gemeinsam gebetet haben, da konnte schon mal die Erde beben. Wie war das da mit dem Mut? Stand da, gib deinen Dienern Mut, damit sie weiterhin die Botschaft verkünden? Da steht, gib ihnen Mut, wenn sie weiterhin die Botschaft verkünden. Scheinbar stand es nie außer Frage, dass sie eben nicht ihren Mund halten würden. Aber Mut wäre hilfreich. Und ein wenig heilende Kraft von oben wäre auch sehr, sehr hilfreich. Aber egal was ist, wir werden nicht schweigen. Wie geht es dir mit Mut? Also ich tue gern so, als wäre ich mutig und unerschrocken. Aber in Wahrheit sehe ich mich eigentlich überhaupt nicht so. Und wenn es darum geht, anderen Menschen von Jesus zu erzählen, dann bin ich ganz, ganz sicher nicht sehr mutig und sehr unerschrocken. Aber wenn es dir vielleicht auch so geht, dann kann vielleicht auch dieses Gebet auch zu unser Gebet werden. Herr Jesus, gib mir Mut, wenn ich anderen von dir erzähle. Gib mir Mut, wenn ich anderen von dir erzähle. Das kann jeder von uns eigentlich beten. Es geht nicht darum, dass du alle Fragen über Gott beantworten kannst. Dass du alle Streitgespräche und Diskussionen gewinnst oder zumindest Unentschieden verlässt. Oder es geht auch nicht darum, dass du irgendwo öffentlich großartige Reden irgendwie hältst. Es geht eigentlich darum, sich zu Jesus zu bekennen. Davon zu erzählen, was du mit Jesus erlebt hast. Auf Jesus hinzuweisen. Den Rest übernimmt der Heilige Geist. Irgendwie, es gab vor langer, langer Zeit einen Moment, wo ich tatsächlich mich vom Mut überrascht wurde. Ich kann mich erinnern, als Jugendlicher, ich war damals im evangelischen Religionsunterricht und wir hatten einen evangelischen Religionslehrer, der es geschafft hat, mich stillen, ruhigen, braven, angepassten Schüler aus der Reserve zu locken, indem er gemeint hat, Gott ist nicht allmächtig. Und wo ich doch wusste, also die Bibel sagt da was anderes und ich glaube, es ist das Wesen von Gott, dass er allmächtig ist. Also habe ich da doch beinhart protestiert und meinte, na, das stimmt ganz sicher nicht, ja. Gott ist allmächtig. Und wir hatten da wirklich ein Streitgespräch miteinander, weil ich glaube, der Auslöser war die Stelle, wo der im Alten Testament, wo der Esel gesprochen hat. Und er hat gesagt, ja, das ist ganz klassisch eine Fabel, weil ein Esel spricht. Das kann ja gar nicht anders sein. Und dieses kann ja gar nicht anders sein, hat mich so, natürlich kann das auch anders sein, weil Gott ist allmächtig. Und da hat er gesagt, na, Gott ist nicht allmächtig. Und da haben wir dann heftig diskutiert. Aber irgendwie fiel mir dann in meiner Klasse ein junger Mann auf, einer meiner Kollegen, wo ich auch durch seine Fragen, die er mir gestellt hat, gemerkt habe, dass er irgendwie auf der Suche nach dem Sinn des Lebens ist. Und Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja, aber wenn der Heilige Geist in euch wirkt oder etwas zu euch dadurch bringen möchte, dann hat er so seine ganz eigenen Tour, wie er das macht. Ja. Er kommt dann nicht so mit, es ist so diese leise Stimme. Eine leise Stimme, die dir sagt, dass du das und das eigentlich tun solltest. Aber du hast die vollkommen freie Wahl. Ja. Du kannst diese Stimme abwürgen, du kannst alle Sprüche machen. Ja. Und diese leise Stimme hat mir gesagt, der sucht nach einem Sinn des Lebens. Gib ihm doch einen Hinweis, dass man das bei Jesus finden könnte. Und ich habe gesagt, na, traue ich mich nicht nach, das ist mir ein bisschen zu steil. Aber diese Stimme hat nicht losgelassen, sie hat nicht losgelassen. Und irgendwann einmal habe ich mal all meinen Mut zusammengerafft und habe dann nach der Schule, irgendwann am Nachmittag, meinen Schulkollegen dann angerufen und habe dann so gesagt, irgendwas sowas gesagt wie, ich habe das Gefühl, dass du auf der Suche nach Sinn des Lebens bist und ich wollte nur sagen, dass man das bei Jesus finden kann. Und habe aufgelegt. Ich habe vermutlich auch urschnell gesprochen, ich weiß gar nicht, ob er mich richtig verstanden hat. Aber das war sozusagen jetzt mein mutiges Zeugnis. Und die nächsten Tage bin ich ihm immer aus dem Weg gegangen, weil ich Urangst hatte auf die Reaktion. Keine Ahnung, was wird er jetzt sagen? Also keine Ahnung. Also ich war das dermaßen peinlich. Aber irgendwann hat er mich darauf angesprochen. Er hat gemeint, ich glaube, du hattest recht. Und er kam in meine Jugendgruppe. Und er kam wirklich zum Glauben. Und er hat geheiratet. Und hat jetzt Kinder, die auch in eine Freikirche gehen. Ich habe das irgendwann einmal meinem Schwager erzählt, dass ich einmal den Mut hatte, einfach so jemanden auf Jesus hinzuweisen. Und dass der tatsächlich dann zum Glauben gekommen ist, hat er gemeint, du hast einmal was gesagt und der kam zum Glauben. Das ist 100%. Das ist besser als Billy Graham. Hör auf, mach nicht weiter. Es geht eigentlich darum, Jesus zu bekennen und davon zu erzählen, was du mit Jesus erlebst. Und auch wenn du urnervös bist und uraufgeregt bist und vielleicht viel zu schnell sprichst, so wie ich, Gott kann was daraus machen. Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Lukas beginnt seinen Bericht mit einem Gelähmten, der durch Gottes heilende Kraft wieder gesund wird und wieder völlig frei durch die Welt hüpfen und springen kann. Wir erleben einen Hohen Rat, der aufgrund seiner Menschenfurcht vor dem Volk selbst wie gelähmt ist. Gottes Furcht hätte dem Rat Freiheit geschenkt. Aber so waren sie jetzt doch durch die Menschenfurcht gelähmt. Und am Ende erleben wir eine mutige und unerschrockene Gemeinde, die alles andere als gelähmt ist, weil sie ihr Vertrauen ganz auf Gott und seine heilende Kraft setzen. Falls du vergessen hast, wie mutig unerschrocken ausschaut, ich habe in meiner Firma, wir sind mir angehalten, ein bisschen mit KI zu experimentieren. Ich habe den Microsoft Copilot gebeten, mach mir bitte ein Bild zu der Überschrift mutig und unerschrocken. Und heraus kam das hier. Man beachte die Körperhaltung, das ist eine mutige, unerschrockene Körperhaltung. Gerader Rücken. Und vorwärts.